Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Wir kennen alle das Phänomen. Zwei Bilder, gleiche Leinwand, gleiche Farben, gleiche Technik. Unter dem einen steht ein Name und es ist Millionen wert. Unter dem anderen steht kein Name und es hängt bestenfalls im Zahnarztwartezimmer. Was macht den Unterschied? Der Name, die Marke, die Geschichte. Und genau das, was in der Kunst so offensichtlich ist, wird im Marketing erstaunlich oft vergessen. Denn Marken entstehen nicht im Vakuum. Sie entstehen in Beziehungen zwischen Unternehmen und Agenturen, zwischen Strategie und Kreation, zwischen Daten, Historie und Fantasie. Aber gerade diese Beziehungen, die im optimalen Fall diese Art von Magie erzeugen, stehen unter enormem Druck. Agenturen werden zerschlagen, Partnerschaften auf Quartale verkürzt, Kreation an KI delegiert. Die Frage ist, verschüttet das die Quellen der Markenkraft oder entsteht dabei etwas vollkommen Neues? Mein Name ist Olaf Hartmann und mein heutiger Gast leitet seit über 20 Jahren Europas größte inhabergeführte Agenturgruppe und hat dabei selbst eine der bemerkenswertesten Agenturmarken Europas geschaffen. Florian Haller ist CEO der Service Clan Gruppe. Er studierte BWL in St. Gallen, lernte das Markenhandwerk als Brandmanager bei Procter & Gamble und übernahm 2002 das von seinem Vater Dr. Peter Haller gegründete Unternehmen. Was damals eine deutsche Werbeagentur mit 300 Mitarbeitenden war, ist heute eine internationale Gruppe mit über 6.500 Menschen in 24 Ländern. Aufgebaut auf dem Konzept des House of Communication, das Kreation, Media und Technologie unter einem Dach vereint. Bei den Cannes-Lion 25 wurde Serviceplan als Independent Network of the Year ausgezeichnet, mit einem Rekord von 19 Lions. Und wer in München das House of Communication betritt, läuft durch eine der bedeutendsten Unternehmenssammlungen zeitgenössischer Kunst nach 1945 in Deutschland. Über 250 Werke, von Georg Baselitz bis Jonathan Mese. Florian Haller bringt heute eine seltene Dreifachperspektive zu unserem Gespräch mit. Er kennt die Kundenseite durch seine Jahre bei P&G. Er führt eine der erfolgreichsten Agenturen der Welt und hat selbst erlebt, was möglich ist, wenn Agentur und Kunde eine langfristige Partnerschaft eingehen. Oder eben nicht. Ich möchte mit ihm darüber sprechen, warum die Art der Agentur-Kunde-Beziehung der Schlüssel zur Entwicklung von Markenkraft ist, warum Marketing eine Renaissance braucht und was KI und Agenten für die Zukunft der Markenführung bedeuten und warum es eine Brücke zwischen Werbung und Kunst gibt, die wir vielleicht zu selten betreten. Herzlich willkommen, Florian. Schön, dass du da bist.
Hallo Olaf. Freue mich, von dir eingeladen zu sein und danke für die wertschätzende Einleitung.
Ich würde gerne mit dir als Mensch beginnen, weil ich sage und wiederhole diesen Satz sehr oft, hinter starken Marken stehen starke Menschen und wie gesagt, deine Agentur selber ist eine Marke, deshalb würde ich gerne einfach da beginnen, wo alles beginnt, in der Kindheit. Wo bist du überhaupt aufgewachsen und vielleicht magst du uns ein bisschen teilen, was dich da besonders geprägt hat.
Du, ich bin aufgewachsen, ich bin Kind der 70er Jahre, ja. Am Ende des Tages bin in Solln, im Süden von München, groß geworden. Als Sohn des Gründers und Inhaber einer damals noch überschaubar großen Werbeagentur. Habe mit 14 das Windsurfen angefangen. Das ist etwas, was mich irgendwie so bis heute begleitet.
Chiemsee.
Nee, damals. Walchensee. Walchensee ist okay. Bessere Thermik als am Chiemsee, ja. Bin da zur Schule gegangen, hatte Altgriechisch, das habe ich damals gewählt, weil mich Philosophie irgendwie interessiert hat. Und das ist auch was mich bis heute irgendwie begleitet, worüber ich gerne lese, womit ich mich gerne auseinandersetze. Und genau, dann bin ich, wie du gesagt hast, nach St. Gallen zum Studieren gegangen, weil ich irgendwie raus wollte. Und damals war das richtiges Ausland. Heute lachen mich meine Töchter aus, wenn sie sagen, ich sage, wie wäre denn in St. Gallen im Ausland studieren? Dann sagen sie, du bist ein Witzbold, das ist ja gar kein Ausland. Und so weiter und so weiter. Genau, aber so haben sich halt die Zeiten geändert.
Warum sagen die, weil die so oft in der Schweiz waren, ist überhaupt nicht exotisch oder was hat sich da
gar
geändert?
Gar nicht. Wir waren gar nicht so oft in der Schweiz, ja. Aber verstehe ich auch ehrlich gesagt, für die Annika ist London ist halt Ausland und das ist für sie ein Ort, wo sie gerne ist. Und für die Fila ist Barcelona Ausland und die Nini kann sich noch nicht entscheiden, aber die Schweiz ist halt für sie irgendwie so.
Wobei die ja zumindest eine andere Sprache sprechen. Kommt mir zumindest manchmal so vor. Oder nicht, kommt mir nicht so vor. Es sind ja sogar die Worte, die anders sind. Ich habe auch oft in der Schweiz auch Projekte gehabt und dann musste ich erstmal lernen, dass Kollegas keine Kollegen sind, sondern das sind eben die Freunde.
Ja, total. Und ich hab festgestellt, dass als unsere Schweizer Kollegen zu uns kamen, ja, haben meine Kollegen hier, ich habe lange in der Schweiz eben gelebt, ja. Ja, aber habe ich also irgendwann festgestellt, dass meine Kollegen meinten, na, so schwer wäre das Schweizerdeutsch ja gar nicht zu verstehen, ja. Dann habe ich denen erklärt, nee, die sprechen nicht Schweizerdeutsch, sondern die sprechen Hochdeutsch mit euch. Und so ist man lost in translation zwischen der Schweiz und Deutschland immer wieder mal, denke ich mir.
Ja, das stimmt. Deshalb gibt es ja auch dann die Untertitel bei Schweizer Fernsehen, wenn die Leute wirklich Schweizerdeutsch sprechen, weil das ist
also das nicht, da steigen nichts, wir aus.
Nicht zu entziffern, ist gut. Noch ganz kurz, bevor wir zu unserem Thema kommen und dann in die beruflichen Weg noch. Was bist du für ein Jahrgang? Also Kind der 70er, Anfang 70er?
Ich bin 67er Jahrgang.
Also. 67, also sozusagen in den 70ern aufgewachsen. Ich bin auch in der gleichen Zeit aufgewachsen. Das heißt aber dann hatte dein Vater gerade die Agentur gegründet, ne? 1970. Mhm, ne? Das war auch intensiv. Hast du das noch in Erinnerung, dass das euer Leben stark beeinflusst hat oder war das einfach so immer das Hintergrundrauschen, Agenturleben, Werbung und so, das passierte einfach?
Das nimmt man als Kind ja so ein bisschen, wie es halt ist, ja, nimmt man irgendwie so als gegeben hin. Ich erinnere weniger den Gründungsstress meines Vaters, den gab es auch und da gab es natürlich auch am Anfang Überlebens Sorgen, Existenzsorgen, ja, die meine Eltern geprägt haben und ich.
Da kam die Ölkrise, ne? Also sich direkt Ölkrise. Anfang der 70er Jahre, ne? Erstmal Wirtschaftskrise, ist doch, ne? Zur Neugründung denkt man auch, okay.
Dann wurde auch mal das Auto verkauft und der Käfer meiner Mutter nur noch genützt und solche Sachen. Aber das habe ich als Kind gar nicht so sehr wahrgenommen. Was ich dann so wahrgenommen habe, das fand ich viel cooler, als wir waren, also die Serviceplan war, ist dann in ein neues Büro gezogen und da gab es einen herrlichen Ort, wo es Techniker, also von Fischertechnik gab es damals so Baukästen, ja, wo mit denen man da spielen konnte. Und weil das war ein Kunde meines Vaters, Fischer Dübel. Und dann gab es da diese Puffreis, ich habe den Namen vergessen, wie der hieß. Gibt es heute noch und die konnte man da nehmen, weil das war auch ein Kunde und so. Also ich habe aus der Brille habe ich dann die Agentur damals wahrgenommen als fleißiger Nutzer der tollen Produkte.
Als Abenteuerspielplatz, da liegt irgendwie interessantes Zeug. Genau. Ja, super. Und was war dann später so dein erstes Geld, was du verdient hast und wofür hast du
das
ausgegeben?
Mein erstes Geld habe ich in der Medienbranche tatsächlich verdient, ja. Ich bin nämlich mit 16 über einen Kumpel von mir drauf gekommen, dass wenn man den Sendlinger Anzeiger austrägt, dass man mit so einer Obstkiste hinten auf dem Fahrrad, dass man da Unsummen an Geld verdienen kann. Also für mein Taschengeld damals war das zumindest ein ganz großer Betrag. Und so bin ich in die Medienbranche eingestiegen, sozusagen als Austräger des Sendlinger Anzeigers. Genau. Highlight war bei Weihnachten, wenn du immer an die Türen geklopft hast und dann ein extra Trinkgeld gekriegt hast.
Ja, ganz wichtige Touchpoints hast du da geschaffen. Absolut. Für viele lokale Marken. Das war total wertvoll. Und wann bist du so das erste Mal mit diesem Konzept? Jetzt haben wir so dieses Grundrauschen im Hintergrund, dein Vater hat irgendwie so ein Ding, Werbeagentur, da liegen Fischertechnik-Sachen rum und Puffreis. Aber wann bist du so mit diesem Konzept Marke das erste Mal bewusst in Kontakt gekommen? Also wo du gesagt hast, ach so, das ist Marke. Also dir das so bewusst wurde. Beeinflusst wurdest du wahrscheinlich schon früh von Ips-Heften und Kinderschokolade und sonstigen Sachen. Aber gab es da so einen Moment, wo dir das so klar wurde, dass das eine Kraft ist?
Naja, also Ips-Hefte waren tatsächlich in unserer Jugend sehr eine große Sache. Du erinnerst dich bestimmt an die Diamant-Schleifmaschine, ja.
Oh ja.
Das ist ein ganz wesentliches Produkt.
Total und wertvoll. Und das Notfallzelt, was aus dem Müllsack bestand.
Ja, genau. War extrem hilfreich, Ips mit Gimmick. Naja, ich habe einerseits bin ich wie jedes Kind oder jeder junge Mann oder junge Frau natürlich mit Marken aufgewachsen, ja, und habe die einfach so hingenommen. Und natürlich ist es dann, fängst du natürlich dann an, drüber nachzudenken, was macht eine Marke eigentlich aus? Das erste Mal habe ich so ganz bewusst das wahrgenommen, als Serviceplan hatte damals den Etat von Mistral gewonnen. Das war eine Surfmarke so in den 80er Jahren. Und das fand ich natürlich plötzlich super spannend, weil das eben auch ein Thema war, was mich beschäftigt hat als junger Kerl. Und da fragst du dich natürlich dann schon, wie kommt es eigentlich, also wie, was heißt das eigentlich, eine Marke zu sein? Was macht eine Marke aus und was macht es besonders? Und irgendwie ist da auch meine Freude an der Beschäftigung mit Marke am Ende des Tages entstanden, ja. Weil ich habe zwar nicht immer schon aspiriert, jetzt in die Agentur meines Vaters einzusteigen, aber das Thema Markenführung, das hat mich schon lange begeistert.
Und dann bist du ja zum Erfinder der praktisch des modernen Brandmanagements gegangen, Procter & Gamble. Und hast da viel gelernt. War das eine bewusste Entscheidung? Wusstest du so über die Bedeutung, wahrscheinlich durch deinen Vater geprägt, kann ich mir vorstellen, der wird ja auch wissen, dass sein Sohn an die richtige Quelle sozusagen kommt, um was über Marke zu lernen? Oder war das eher unbewusst, die Entscheidung?
Nee, das war, das hatte mit meinem Vater ehrlich gesagt gar nicht so arg viel zu tun. Ja? Und im Nachhinein wirkt es natürlich so, als hätte ich jetzt auf diesen Einstieg bei Serviceplan hingearbeitet. Aber das war zumindest aus meiner damaligen Warte, war das gar nicht so. Ich habe im ersten Schritt irgendwie nach der Schule wusste ich exakt gar nicht, was ich jetzt tun sollte. Und dann habe ich mich irgendwie so gefragt, was willst du mal machen? Und dann habe ich irgendwie so eine abstrakte, romantische Idee gehabt, irgendwo was, wo ich was bewegen kann. Und dann dachte ich, vielleicht in der Wirtschaft kann ich vielleicht was bewegen. Deswegen nach St. Gallen ins BWL-Studium gegangen, weil ich eben auch der Meinung war, dass das eine tolle Uni war. Und das war sie auch wirklich, die mir sehr viel geholfen hat, der ich auch sehr viel zu verdanken habe. Und dann, wenn du dann so in das Thema Management und BWL reinkommst, dann fragst du dich natürlich, was macht dir eigentlich besonders viel Spaß, ja? Und ich habe dann auch mal ein Praktikum im Finance-Bereich gemacht, bei einer Investmentbank in New York, bei einer Agentur. Da hatte mir tatsächlich mein Vater damals geholfen, da wäre ich sonst nicht reingekommen. Und nach dem Studium habe ich mir gedacht, was mich am meisten eigentlich fasziniert hat, ist das Marketing und vor allen Dingen dort das Thema Marke. Und habe mir dann überlegt, und das ging unabhängig von meinem Vater, was ist da eigentlich, wo kannst du das am besten lernen? Ja, wer ist da am professionellsten? Wer fasziniert dich da mit dem, was er macht? Und so habe ich mich dann bei Procter & Gamble beworben, auch bei ein paar anderen. Aber Procter & Gamble hat mich irgendwie überzeugt, weil ich das eben und nach wie vor für eine unglaublich tolle Marketing-Schule halte. Und wie gesagt, da hatte ich noch gar nicht unbedingt im Blick, in die Agentur meines Vaters einzusteigen.
Ja, spannend. Und wir sind ja in einer Branche, wo immer alles über den Haufen geworfen wird. Ne? Alles stirbt und jetzt wird alles neu. Wenn du so zurückblickst auf das Handwerkszeug, was du bei Procter & Gamble gelernt hast, was davon nutzt du heute noch? Und was hast du wirklich so praktisch aufs Abstellgleis stellen müssen, wo du sagst, okay, das war damals so, aber das ist wirklich heute anders?
Es gibt manche, die von Procter kommen, die sehr erfolgreich sind, ja, und manche, die ehrlich gesagt dann aber auch scheitern. Ja. Und du musst, wenn du von so einer Organisation wie Procter & Gamble kommst, musst du dir klar machen, dass viele der Tools, die du dort hast, ja, die hochprofessionell sind, ja, die aber auch sehr teuer sind, das können die meisten Unternehmen so gar nicht leisten. Ja. Also ich hatte für jeden Quatsch eine Usage and Attitude Study, ja, wo man genau wusste, wie stehen Menschen genau zu diesem Produkt in ihrem Verhalten, aber auch in ihrem Denken und so weiter. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn du dich zu sehr an diesen einzelnen Tools festhältst, dann wirst du scheitern, weil wie gesagt, die meisten Unternehmen haben das gar nicht. Und du musst auch dann irgendwann lernen, ein Stück weit Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen, ja, weil das ist natürlich etwas, was ein Unternehmen wie Procter & Gamble gar nicht so gerne hat, sondern da soll man natürlich den Weg, der vorgezeichnet ist, und die Tools anwenden. Und davon musst du auch ein Stück wieder loslassen. Das war für mich eine wichtige wichtig zu lernen. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Sachen, Strukturen des Denkens, ja, die du beibehalten musst, ja. Diese Zielorientiertheit, und das sind ziemlich abstrakte Sachen, lustig, diese Zielorientiertheit. Also was willst du genau erreichen? Mit welchen ganz konkreten Maßnahmen? Was ist der strategische Weg dahin? Solche Themen musst du dann natürlich behalten und dann übersetzen. Dann gibt es natürlich auch viele Einzelheiten, die du auch mitnimmst, ja. Aber da muss man eben, wie gesagt, ein Stück weit entscheiden und dann seinen eigenen Weg damit finden. Aber man muss sich ein Stück losmachen von dem Procter & Gamble-System, weil das ist so geschlossen und so für Procter & Gamble perfekt gemacht, dass es nicht eins zu eins für andere und auch für einen selbst übersetzbar ist.
Ja, wobei es finde ich sehr interessant, was du gerade sagst, dass eigentlich aber das mentale Modell, also Analyse, ne, sehr extrem stark und dann vielleicht auch Paralyse durch Analyse manchmal, wenn man zu viele Daten hat, aber Analyse, dann die Strategie und dann die Taktik. Also nicht das der Klassiker mit Taktik anfangen. Und das ist ja, das wird einem ja scheinbar bei Procter & Gamble eingebläut. Ne? Ziele definieren, Analyse, also Analyse, dann Ziele definieren und dann in die Taktik. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch eine andere Art von Analyse, eben die Bauchanalyse. Aber die Daten kommen ja auch irgendwo her, ne? Erfahrungswissen und Mustererkennung. Ja, genau so. sehr spannend. Ja, dann hast du die Agentur deines Vaters, die du übernommen hast, das ist ja eine irre Geschichte. Also die war ja schon erfolgreich. Also eine Agentur mit 300 Leuten aufzubauen, ist ja auch kein Klacks. Ja? Aber du hast dieses Konstrukt von 300 auf 6.500 Leuten aufgebaut. Das ist wirklich etwas, was man genauer auch als Erfolgsmuster vielleicht mal betrachten sollte. Was ist denn da die strategische Weichenstellung, die diesen Hebel ermöglicht hat?
Ich glaube, da gibt es ein paar. Der wichtigste Hebel war ganz am Anfang, als ich eingestiegen bin eigentlich, ja, weil damals hat mein Vater die Agentur ja geführt mit seinem Kompagnon Rolf Stempel zusammen. Und als ich mir dann entschieden hatte einzusteigen, ja, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie soll das eigentlich gehen, ja. Und ich war damals schon, also ich war, mir war klar, dass wenn ich alleine versuche, den Job von Zweien zu machen, ja, die in dieser Branche groß geworden sind, die viel mehr Erfahrung haben als ich, dann würde das nicht erfolgreich werden. Und deswegen, und da hat mein Vater, das hat mein Vater sehr stark unterstützt, haben wir entschieden, wir bauen die Gruppe um, die Firma um zu einer Partnerschaft. Das heißt, wir geben Anteile raus an Managing Partners, ja. Und diese, und ich glaube, das war eine ganz wichtige Entscheidung. Die haben wir dann auch multipliziert. Wir haben dann neue Firmen gemacht und haben dort Anteile abgegeben an Partner, haben dieses Partnersystem. Das ist bei uns ganz einfach, aber ich glaube gerade deshalb sehr gut strukturiert.
Magst du uns das kurz beschreiben? Also wie man Partner wird bei Serviceplan? Wie sich das unterscheidet von anderen Agenturen?
Naja, es gibt ein ganz, ganz ins Detail, wie jetzt ich gehen, aber.
Aber nur so
am Ende des Tages kaufst du bei uns Anteile zu einem sehr günstigen, Kurs. Ja, das war eine mutige Entscheidung damals von Rolf Stempel und meinem Vater, weil du hättest natürlich, also wirtschaftlich gesehen, war das für die beiden relativ unattraktiv, hat aber natürlich den Partnern die Möglichkeit gegeben, eben einzusteigen. Du erhältst dann halt die Dividenden an dem Konstrukt, an dem du die Anteile gekauft hast und kannst sie dann später mit dem Delta wieder an uns zurückverkaufen. Und wie gesagt, das funktioniert am Ende des Tages sehr, sehr simpel und ist deswegen auch überhaupt nicht streitanfällig. Und manchmal machen wir das auch, dass wir Leuten, die was Neues einbringen, die was Neues machen, eben Anteile von Anfang an geben. Oder aber jemand, der erfolgreich bei uns ist, länger da ist, dann eben zu Managing Partner wird und dann Anteile übernehmen kann. Da gibt es dann unterschiedliche Wege, ja. Aber am Ende des Tages hat das dazu geführt, dass wir sehr viel Ruhe im Management hatten, dass wir sehr viel Kontinuität hatten, dass wir auch sehr viel Loyalität im Unternehmen gegenüber erzeugt haben und dass du halt mit deinen Partnerinnen und Partnern am Ende des Tages in die gleiche Richtung diskutierst, nämlich wie können wir das Unternehmen weiter ausbauen. Es ist nicht so wichtig, ob jetzt dieses Jahresergebnis alleine gut ist, sondern auch in die Zukunft gesprochen, ja, wie stellen wir sicher, dass sich das Unternehmen positiv weiterentwickelt. Und du redest eben weniger über, kann ich jetzt einen Euro mehr kosten, mir erlauben oder nicht, etwas mehr Gehalt oder nicht, sondern es sind eben unternehmerische Diskussionen, die du da führst. Und das hat wirklich, ich glaube, das ist der wahrscheinlich, wenn mich fragst, der einzelne wichtigste Erfolgstreiber unserer Geschichte gewesen.
Ja, das finde ich ganz interessant, wie du das erzählst. Habe ich tatsächlich auch vermutet, dass das wahrscheinlich, wenn du die vielen Dinge, die ihr richtig macht, wenn ihr irgendwas davon fokussieren würdet, dann wäre das wahrscheinlich dieses Partnermodell. Was dein Vater mir mal erzählt hat, das fand ich ganz toll, dass das aus einer persönlichen Frustrationserfahrung entstanden ist, ne, was zu seiner eigenen Selbstständigkeit geführt hat. Also warum er bei der ursprünglichen Agentur, wo er gearbeitet hat, halt keine Chance bekam, Partner zu werden. Und dann geht halt die unternehmerische Energie weg. Ja, und dann hat er halt Serviceplan gewonnen. Da mal kurz eine Frage. Der Name Serviceplan ist ja für eine kreative Werbeagentur ungewöhnlich. Ich bin da vielleicht weiß das jeder in der Branche, aber ich weiß nicht, wo kommt der Name her?
Ja, also ich sage immer, mein Vater hatte viele gute Ideen, aber der Name Serviceplan, bin ich mir nicht sicher, ob er zu den besten gehört, ja, weil der ist schon recht sperrig für eine kreative Agentur. Andererseits ist der Gedanke, kann man jetzt auch sagen, aktueller denn je. Also die Idee war damals, wie können die Agentur wurde ja gegründet von zwei Beratern, also Rolf Stempel und mein Vater waren Berater. Und die erste Frage, die sie sich natürlich gestellt haben, ist, wie können wir uns differenzieren? Wie sind wir anders als andere? Und das war ein bisschen auch ein Zeitgeist damals, dass man das Marketing dann eben in seine einzelnen Bestandteile zerlegt hat und daraus ist dann ein Serviceplan geworden.
Ah,
ja, es klingelt, okay. Ne? Der ja. Serviceplan, der war etwa 10 Meter lang. Ich weiß gar nicht genau, was die da so, also ich weiß schon, ich sehe es immer wieder mal, das Dokument. Wir haben lustigerweise noch 1, 2 Servicepläne hier, ja, die aufgehängt werden. Aber also das war schon ein bisschen eben Zeichen der Zeit, ein bisschen sehr überstrukturiert. Aber da ist der Name hergekommen. Jetzt heute hat das auf eine Art, lustigerweise, ja wieder eine neue Bedeutung, eine Renaissance, kann man sagen, weil ich glaube, eine der Themen heute, die wir schlechthin haben, ist, wie strukturieren wir denn das Marketing mit diesen ganzen vielfältigen Möglichkeiten? Ja, was ist denn der Serviceplan eines modern aufgestellten Marketings, wenn man es so nicht mehr nennt? Also insofern.
Ja, spannend. Da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, ne, was das eigentlich ausmacht. Und was ich auch eigentlich sympathisch finde, also es ist erstmal merkwürdig, ne, weil es ist irgendwie anders als anders. Und es steckt auch ein bisschen Demut da drin, also der Service. Ne, so Domitzlaff hat ja gesagt, am Anfang bist du Schöpfer der Marke und später bist du Sklave der Marke. Und dann bist du in Service of, ne, also im Service von und diejenigen, die Marken verantwortlichen. Dieses House of Communication, was ja euer sozusagen auch ein Brand-Asset ist, ne? House of Communication, wo ihr dann Kreation, Media, Technologie unter einem Dach vereint. War das von Anfang an die Idee, das so zu strukturieren oder ist das Stück für Stück gewachsen, weil ihr immer mehr eigentlich konntet und dann waren Ausgründungen da und dann sagte man, okay, wir geben dem Ganzen ein Dach?
Nee, das ist tatsächlich Stück für Stück entstanden. Ja, also es entstand zuerst die Kreativagentur, dann noch die Mediaagentur vor meiner Zeit, Media Plus, ja. Mhm. Und dann kam eben Ende der 90er Jahre, das war dann, als ich dann eben bei Service angefangen hatte, kam die Digitalagentur dazu, ja. Und daraus haben wir dann irgendwann gesagt, daraus müssen wir ein Konzept machen, weil die Kunden haben eigentlich zu viele Agenturen und können wir das nicht aus einer Hand anbieten, ja, und dadurch besser als andere Agenturen. Und so ist das House of Communication entstanden. Jetzt hat das seine Rolle ein Stück weit verändert oder weiterentwickelt, ja. Also am Anfang hatten wir eben Kreation, Media und Digitales. Ja, heute sagen wir nicht mehr Digitales, weil Kreation ist digital, Media ist digital. Also es macht keinen Sinn, eine Digitalagentur mehr zu haben. Das war so in den ersten 10, 15 Jahren des neuen Jahrtausends war das sinnvoll. Jetzt macht das keinen Sinn mehr. Also hat sich die Planet verwandelt in eine Technologie- und Experience-Agentur, also wo wir Plattformen bauen, mit denen wir Markenerlebnisse eben erzeugen, wo wir Shops bauen, wo wir CRM-Systeme bauen, also eben Technologien Experience machen. Und auf der anderen Seite hat sich natürlich Serviceplan auch in Richtung einer Social-Agentur entwickelt, Media Plus in Richtung Digitalisierung und so weiter. Also so muss, und ich glaube, so muss man es auch sehen, so muss man ein House of Communication als ein lebendiges System verstehen, dass solche Umbrüche dann eben auch in der Lage ist, umzusetzen. Und das hat sich wirklich dann in der Folge so entwickelt.
Ich meine, mit St. Gallen kommst du ja auch aus der Wiege des systemischen Denkens in der Betriebswirtschaft. Ne? So, das unterscheidet ja St. Gallen auch von anderen Unis. Und das, was du da gerade beschreibst, ist halt nicht isoliert Kommunikation oder erfolgreiche Markenkommunikation zu sehen, dass auch systemisch gedacht werden muss. Also das unter einem Dach. Und alle sprechen ja von Kooperation, aber wie viel schaffen es dann auch? Ne? Also wenn man Agenturen zusammenpackt, weil auch Zielkonflikte wieder da sind. Und da haben wir wieder was Interessantes mit der Partnerstruktur, die ja auch Zielkonflikte ich will mich kurzfristig maximieren und andere haben langfristige Ziele, dann hat man direkt ein Problem. Dann lass uns doch mal über diese sozusagen jetzt nach außen gehen, aus dieser Struktur raus. Es gibt ja Auswertungen, die zeigen, dass die erfolgreichsten Marken der Welt oft jahrzehntelang Partnerschaften mit ihren Agenturen pflegen. Also KitKat, das ist das Lieblingsbeispiel von Mark Ritson, hat irgendwie seit über 60 Jahren dieselbe Agentur. Und gleichzeitig werden aktuell Agenturverträge immer kürzer und Pitches häufiger. Und was geht da schief aus deiner Sicht?
Naja, das Marketing ist natürlich in den letzten Jahren immer kurzfristiger geführt worden. Ja, du musst ja auch mal das Verfallsdatum des durchschnittlichen CMOs oder der typischen CMO anschauen. Das ist, glaube ich, liegt mittlerweile bei 3 Jahren. Ja, und wenn du, behaupte ich, die Leute nur noch 3 Jahre auf dem Posten hast, dann kriegst du eine enorme Instabilität ins Marketing rein. Und das überträgt sich natürlich auch dann auch auf die Agenturbeziehung, weil dann oft eben eine neue CMO, eine neue Agentur will. Und so wird das ganze System sehr viel unruhiger. Das ist nicht gut. Warum? Weil das, was die Menschen draußen erleben von Marken, ja, ist ja viel weniger direkt, als wir das immer glauben. Das heißt, wenn man alle 3 Jahre die Strategie einer Marke verändert, dann kriegen die Leute das gar nicht mehr mit und am Schluss ist nur noch ein blurry Bild am Ende des Tages drin. Deswegen glaube ich, täte der Markenführung wieder mehr Kontinuität, glaube ich, täte ihr gut, was nicht heißt, dass man nicht inhaltlich Dinge dann trotzdem verändern kann, ja, also durch die Entwicklung der Technologie, durch Entwicklung von Daten etc. pp.
Aus deiner Erfahrung, was macht denn Agentur-Kunde-Partnerschaften aus, die wirklich langfristig strukturiert Markenkraft aufbauen, jetzt auch mal vielleicht unabhängig von Personalwechseln oder von sonstigen Veränderungen? Man muss ja das als gegeben hinnehmen. Also ich kann es gar nicht so, wahrscheinlich auf C-Level ist wahrscheinlich der Marketingposten der am häufigsten wechselt. Mhm. Wahrscheinlich wie so Bundestrainer.
Sind wir gerade beim Thema.
Wo irgendwas sozusagen schnell verändert werden muss, ja, dann müssen wir mal frisches Blut ins Marketing bringen. So ist der Gedanke. Mhm. Was würdest du sagen? Was macht denn umgekehrt? Also was erlebst du mit Sicherheit? Es gibt ja auch löbliche Ausnahmen, die ja auch die Erträge einfahren. Ist da mangelnde Sichtbarkeit von dieser Verbindung? Weil was mich ja auch in der Logik sofort die Frage, die ich mir da stelle, wenn man weiß, dass Marken auch Muster, Systeme von Signalen sind und die bauen sich sehr langsam auf und sind auch sehr komplex. Das heißt, der Mensch braucht ja eine bestimmte Anzahl von Kontakten, um so eine Statistik der Erfahrung aufzubauen. Das gilt ja auch für Entscheidungen. Und das heißt, in dem Moment, wo die Leute angefangen haben, eine gute Intuition zu entwickeln und dadurch auch schneller und klarer und vielleicht besser entscheiden, gehen sie wieder in ein anderes Umfeld und müssen wieder eine andere Statistik der Umwelt aufbauen. Ich glaube, die Management-Skills kann man ja mitnehmen, aber dieses Gefühl für die Marke, also so dieses Bauchgefühl, das ist On-Brand, das ist Off-Brand, das wird uns helfen, das ist ja etwas, was dann nicht so leicht verpflanzt werden kann. Aber da würde mich interessieren, wann hast du es erlebt, wo es anders ist und was motiviert da draußen die Leute vielleicht auch mal so darüber nachzudenken als Organisation?
Naja, ich glaube, eins der Themen, unter denen wir kranken ein Stück weit, ist, dass Markenführung gerade im deutschsprachigen Raum einfach nicht ernst genommen wird, ja, oder nicht ernst genommen genug wird. Ja, wir sind einfach eine Nation, die aus der Technologie kommt, die aus dem Ingenieurswesen kommt, die Produkte ins Ausland verschickt hat und gesagt hat, ihr müsst dann damit irgendwie was machen. Mhm. Aber wir sind nicht, oder wir waren bis noch, ja, wir sind keine Nation, die das Thema Marketing, Markenführung im Blut hat. Und das ist falsch. Deswegen wird es eben dann, wenn es nicht oft als so wichtig empfunden wird, ja, dann wird es eben auch mal schnell geändert, weil es ja nicht so entscheidend, ja. Wird dann oft auch gar nicht als CEO-Thematik gesehen, ja, was auch falsch ist. Ich komme ja auch in, auch aus St. Gallen mitgenommen. Also Marketing ist, ist marktorientierte Unternehmensführung. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr kluger Satz, ja. Und wenn man das eben nicht so sieht, dann wechselt es natürlich leichtfertig auch ganz schnell. Und dann kommt eben das Problem, wie du sagst, dass diese Signale, diese Muster, die da draußen entstehen sollen, die werden natürlich dann dauernd gestört, die werden dauernd immer wieder verändert. Und nachdem die Leute immer nur ganz wenig mitkriegen von dem, was wir machen, haben sie am Schluss eben gar kein Bild mehr vor Augen. Und dann wird natürlich das Thema Markenführung auch dann schwächer in der Bedeutung.
Mhm.
Wo ist das gut gelaufen? Also klar, wo ist das gut gelaufen? Also ich finde zum Beispiel, das ist ein ganz eigenes Ding, aber ich finde zum Beispiel, was die Marke HIP über viele Jahrzehnte gemacht hat, das ist unglaublich gut. Ja. Die sind von einer kleinen Marke mit ihren Gläschen, sind die zum Marktführer für Babyfood und weitere Produkte geworden. Und haben diesen Bio-Ansatz als erste am Ende des Tages inhaltlich als Gedanken in die Welt gesetzt, haben das dann mit, dafür stehe ich mit meinem Namen und dem Herrn Hip am Ende des Tages illustriert und sind da sehr ruhig in der Markenführung geblieben und sind dadurch gewachsen.
Weißt du, ob das mit einer Agentur, also sozusagen mit der gleichen Agentur, die ganze Zeit auch gemacht wurde?
Ja, da bin ich jetzt ein bisschen pro domo, ja.
Habt ihr das gemacht?
Also
wir
betreuen Hip seit, wir sind stolz auf Hip seit vielen Jahren zu betreuen. Die haben davor schon mit Haie gearbeitet, ja, und denen das auch sehr erfolgreich gemacht. Also ich will da nicht alle Blumen jetzt für uns holen, aber die haben, wie gesagt, immer sehr lange mit Agenturen zusammengearbeitet, mit im Grunde diesen zwei Agenturen seitdem sie es gibt. Und ich glaube, das hat sich eben ausgezahlt, weil man eben Ruhe in diese Beziehung reingebracht hat. Ja.
Liegt das an der Struktur auf der Markenseite, weil es Inhaber geführt ist, weil es die gleichen Entscheiderpersonen sind, so wie bei Hornbach mit Heimat, ja genau das Gleiche, Gründungskunde, Inhaberfamilie, Vertrauen und dann gib ihm und da sieht man, was daraus werden kann. Ist das mit Konzernen auf eine andere Weise auch möglich? Oder ist das tatsächlich eine Sache, die mit der Inhaberstruktur zu tun hat?
Also kann man nicht total pauschalisieren, ja, weil es gibt natürlich auch inhabergeführte Unternehmen, die ehrlich gesagt auch an der Spitze wirr sind und nicht gut geführt sind. Ja, es ist ja nicht so, dass nur weil du ein inhabergeführtes Unternehmen bist, dass du gut geführt bist. Da gibt es natürlich auch solche und solche. Aber tatsächlich, wenn der Inhaber einer Firma gut aufgestellt ist und wenn der die Bedeutung von Markenführung eben versteht, dann bringt er da eben auch Kontinuität rein. Sixt ist ein anderes Beispiel, ja, was jetzt nicht von uns kommt. Ja, das ist auch über sehr viele Jahrzehnte am Ende des Tages gewachsen und deswegen haben wir ein relativ klares Bild von Sixt vor Augen, ja. Während mir das jetzt bei Evis ein bisschen abgeht, ja, da weiß ich, da kann ich auch Autos mieten und die sind halt rot, aber das war es dann aber auch halt schon, ja. Und das hat eben Herr und Frau Sixt anders gemacht, ja, und eben sehr lange in dieser Zusammenarbeit mit der Agentur. Und in der Zusammenarbeit mit der Agentur, glaube ich, weil du vorhin gefragt hast, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass da halt ein gutes Vertrauensverhältnis besteht. Ja, das muss schon ambitioniert sein, das muss ehrgeizig sein, das muss auch fordernd sein. Man darf auch von der Agentur etwas fordern, aber trotzdem muss das vertrauensvoll sein, dann kommt da wirklich etwas raus.
Und das ist interessant, weil nehmen wir mal Sixt als Beispiel, damit es sozusagen ganz ohne Geschmäckeln pro domo ablaufen kann, die Diskussion, weil Dann ist es, wenn das Vertrauen ja einmal da ist, dann ist es auch leichter, gemeinsam mutig zu sein. Und jetzt ist Sixt ist ja ein Extrembeispiel. Also Erich Sixt wurde ja auch ausgezeichnet bei der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens. Und dann hat er bei der Laudatio das sehr schön gesagt. Also er hätte 4000 Abmahnungen im Laufe seines Lebens bekommen. Eine Kampagne, wo er keine Abmahnung bekam, hat er sich gefragt, waren wir vielleicht zu schwach? War das eine schwache Kampagne? Das heißt also, Mut ist die Frage, ist das eine gefährliche Strategie oder haben wir einfach zu wenig Mut in der Kommunikation? Was ist dein Blick darauf?
Naja, wir haben oft zu wenig Mut. Das ist schon richtig. Wir sind oft zu vorsichtig. Ja, aber noch wichtiger als Mut zu haben, ist die Sache überhaupt ernst zu nehmen. Ja, und klar zu sein und wie gesagt dieses konsistente Bild zu geben. Ja, und dann entsteht da was draus. Wenn du aber eben es nicht ernst nimmst und keinen klaren Gedanken fasst, wofür du stehen willst und das nicht in eine klare Welt verortest und das dann über längere Zeit verfolgst, dann wird, wie gesagt, entsteht so ein zerfahrenes Bild, wo man dann am Schluss sagt, naja, nun gut, also wofür diese Autovermietung jetzt so ganz genau steht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich viele unterschiedliche Bilder im Kopf habe, die alle irgendwie nicht zusammenpassen.
Ja, und das, was du beschreibst, so diese typisch deutsche Art, stolz aufs Produkt zu sein, wenn man mal anschaut, die Amerikaner ganz umgekehrt, ne, Marketing immer eine sehr hohe Stellenwert und wie sie teilweise mit schlechteren Produkten, aber einer höheren mentalen, also einem mental stärkeren Produkt, also nehmen wir mal CRM-Systeme, Salesforce, hat uns Cloud in den Kopf geballert. Ja, das war das erste CRM-System in der Cloud. Und das war der entscheidende Faktor für die Entscheidung für, ja, dann brauchen wir keine eigenen Server mehr und all das. Obwohl das Produkt, alle, die ich kenne, die im CRM-Bereich unterwegs waren, die sagten damals, dass das Salesforce-Produkt war mit Abstand, also wirklich nicht das Beste am Markt. Maximal Mittelfeld. Einige sagten, das war richtig Schrott. Ja, und da, das sollte ja dann sozusagen dieser deutschen Ingenieursstolz noch ein bisschen überlegen, es gibt keine Qualität, außer die wahrgenommene Qualität. Ja, das so finde ich, er braucht einen höheren Stellenwert. Was kann man denn da tun? Also was würde aus deiner Sicht, was sind Maßnahmen, die man tun kann, um den Stellenwert von Marketing wieder in Vorständen, aber grundsätzlich in Deutschland mehr Raum zu geben?
Naja, mehr Verständnis für die Kraft und die Macht des Marketing zu erzeugen, ja. Und ich, da gibt's ein paar Ansätze. Der eine ist, also ehrlich gesagt, ich bin schon ein Freund davon, dass Marketing beim Produkt anfangen soll, ja. Bin nicht ein Freund davon, Markenimage und Produkt weit zu entkoppeln, weil am Schluss probieren die Leute dann das Produkt und dann kriegst du keine Wiederkaufrate und so weiter. Also kannst schon mit dem Produkt anfangen, aber der Glaube, dass das Produkt sich so dramatisch unterscheidet, ja, dass wie ich es dann verkaufe, nicht wichtig sei, der ist eben falsch. Ja. Produkte werden ehrlich gesagt auch immer ähnlicher. Ja. Schau dir nur an im Automobilbereich, was da im Moment passiert. Da ist es heute nicht mehr so, dass wir als Deutsche ein völlig anderes Produkt haben als die Chinesen zum Beispiel. Ja, da werden gute Autos gebaut. Was aber einen Unterschied macht, ist, ob die Marke BMW draufsteht oder ob die Marke BYD draufsteht. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen den Vorstandsetagen immer wieder klar machen, dass Marketing heute eben auch nicht mehr nur bunte Bildchen ist. Ja? Sondern das Marketing kann heute wirklich die gesamte Customer Journey durch die Digitalisierung begleiten. Früher konnten wir nur eine Kampagne machen und hoffen, dass was passiert. Heute können wir den Kunden oder die Kundin unserer Kunden ansprechen und dann bis hin zum Kauf und zum Wiederkauf begleiten und auf diesem Weg Datensignale aufsammeln, ja, die uns dann hilft, sie oder ihn wiederum besser anzusprechen. Also insofern, das Marketing ist viel wichtiger und mächtiger geworden. Und der letzte Punkt ist, dass ehrlich gesagt Marketing, Vertrieb im Punkto E-Commerce, ja, Technologie und Daten miteinander am Ende des Tages sich vermischen und damit das natürlich auch sehr viel komplexer wird als früher, ja. Und diese drei Faktoren, Produktaustauschbarkeit, auf der anderen Seite die gesamte Strecke begleiten zu können und die Komplexität des Marketing, die führt dazu, dass das Thema viel bedeutender wird und dass finde ich, jeder CEO, das am Ende des Tages zu seiner Aufgabe machen muss, sich zumindest darum zu kümmern, ja.
Und lass uns da nochmal die Rolle der Agenturen schärfen. Mhm. Also das heißt, du hast mal gesagt, so Agenturen sollten eigentlich für den Kunden vereinfacherer sein. Mhm. Was meinst du damit?
Naja, unsere Aufgabe als Unternehmen, das habe ich ja wirklich selber erlebt, ja, als Unternehmen hast du natürlich eine Tendenz, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr so richtig zu sehen. Ja, du hast Produkte, du hast Anforderungen von Sales, du hast Anforderungen von Team und jenem und so weiter, die du irgendwie gerecht werden musst in so einem Unternehmen. Aber du vergisst natürlich und du verlierst dann gerne aus dem Augen, für wen machen wir das da draußen eigentlich? Wo erreichen wir die Menschen eigentlich? Mit welchen Argumenten und so weiter? Und ich glaube, da ist die Rolle der Agentur als externer Partner mit einer engen internen Anbindung, mit einem Stück Abstand eben genau diese Fragen immer wieder zu thematisieren und auf den Punkt zu bringen. Ja.
Und jetzt könnten ja Kunden kritisch sein, ja, das können wir doch alles in-house aufbauen. Wo siehst du den großen Vorteil eines externen Partners dabei? Das ist ja auch ein Trend, ne? Also die Kunden wollen aktuell viel in-house und haben da die Fantasie, dass sich das alles mit KI, ne, in-house abbilden lässt.
Wir helfen übrigens dem einen oder anderen Kunden zu in-housen, wenn das gewünscht ist, ja. Also es gibt schon Situationen, wo man bestimmte Themen in-housed, ja, und als Unternehmen zu sich reinnimmt. Alles gut. Bin ich gar nicht grundsätzlich, liegt auch nicht an mir, das vorzugeben, ja. Der externe Agenturpartner hat ein paar Vorteile, die halt gerne übersehen werden. Das eine ist, in der Regel sind wir mittelfristig die günstigere Lösung, ja, weil Inhouse-Abteilungen wachsen, Inhouse-Abteilungen werden recht schnell teuer, und wir Agenturen sind schon, dadurch, dass wir eben immer wieder erklären müssen, wofür wir das Geld ausgeben, und wir machen heute ja lächerliche 10-12% Rendite, ja, im Schnitt, sind wir in der Regel eigentlich die günstigere Variante. Der zweite Punkt ist, wir geben Flexibilität, weil bei uns kannst du eben Kapazitäten zukaufen, kannst du auch Kapazitäten wiederum zurückgeben. Das hast du mit einer Inhouse-Abteilung nicht. Und das entscheidende Argument, finde ich allerdings, ist, dass eine Inhouse-Abteilung auf Dauer, ja, betriebsblind ist, nicht so nah am Markt ist, deswegen nicht so innovativ ist, deswegen natürlich ein Stück veralten muss, ja. Und deswegen schwingt auch das Pendel mit Inhousen und Outsourcen immer hin und her. Ja. Und im Moment reden sehr viele, dass man in Zeiten von KI alles inhousen kann. Das schauen wir mal an. Da wird es Fälle geben, die inhousen. Es gibt aber auch welche, die sagen, nee, gerade in KI muss ich maximal nah am Wind segeln. Ich muss viel Flexibilität haben. Ich muss von meinem Agenturpartner verstehen, wo es hingeht. Die haben mehr Überblick, als wir das können, weil wir haben andere Themen, mit denen wir uns befassen. Und deswegen mache ich mir bei dem Thema nicht so große Sorgen wie die meisten.
Ja, schön. Da kommen wir gleich noch drauf zurück, auf das Thema KI und Agenten und so. Da seid ihr ja auch sehr aktiv. Jetzt ist ja so ein Spannungsfeld, das eine Kreativität, ne? Also klar, das verstehen Leute, die Agentur muss uns diese kreativen Impulse von außen gehen, und aktuell wird ja Kreativität so ein bisschen auch gegen Analytics ausgespielt, so Analytics gegen Fantasie, und das bezeichnest du auch als Denkfehler. Wo ist der Denkfehler in dieser Gegenüberstellung?
Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich unsere menschliche Kreativität und Analytics ergänzen muss, ja, und dass die sich komplementieren und nicht ersetzen. Du wirst menschliche Kreativität nicht austauschen können mit Analytics. Weil wenn es so einfach wäre, dann würden einfach alle Analytics machen, alle kämen zu den gleichen Lösungen, und wie geht's dann wieder weiter? Also das heißt, du brauchst schon die menschliche Intuition. Du musst dir auch überlegen, was du willst. Du musst auch einer KI schon sagen, was du willst, ja. Und die Rollen von uns werden sich alle ein Stück ändern. Die werden, behaupte ich, eher gewichtiger, ja. Aus Darstellern werden Regisseure, ja. Aus Programmierer werden Gestalter und Orchestratoren, ja. Aber ich glaube, dass der menschliche Faktor enorm wichtig ist, und eben auch in dem Kernbereich, in dem du gefragt hast, dass eben Kreativität, Fantasie, Intuition, also Und der Wille, etwas, oder sich zu überlegen, was wollen wir eigentlich, eben durch Analytics und KI-basierte Tools dran ergänzt werden.
Ja, das ist interessant. Das erinnert mich an eine Übung, die ich mal in einem Seminar mitgemacht habe, wo es um KI-gestützte Strategieentwicklung ging. Und am Schluss, da ging es um Hundefutter. Mhm. Und da waren von den 5 Strategien, waren 4 super identisch. Ja, die alle mit der KI recherchiert wurden, generiert wurden und so weiter. So, und wenn man so das Thema, ne, also woran erkennt man eine Marke? Daran, dass man sie erkennt, ja, dass sie sich abhebt, dass sie Kontrast schafft. Das kann dann mit der Strategie maximal auf der Codierungsebene passieren, aber nicht im Angebot. Wenn du das, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr gut. Dieses, der Ausgangspunkt der Marke ist immer die Leistung, das Produkt, der Prozess, ne? Und dann ist, ne, die Kommunikation ist das, was das Ganze dann maximal verstärken kann, aber nicht, das ist nicht das Produkt. Das ist einfach nur die, wo wir effizient die Erwartung wecken. Wenn du,
mir geht es übrigens manchmal auch so, geht dir bestimmt auch so, ich kriege ab und an Mails und das ist ganz offensichtlich, hat jemand von der KI schreiben lassen, ja? Und ganz ehrlich unter uns, es nervt komplett, ja? Also ich denke mir immer, wenn sich jemand nicht Zeit nimmt für mich ein paar und ich habe dann lieber, ich mag eh keine langen Mails, ja? Kurz ein paar Sätze an mich persönlich zu schreiben, dann habe ich eigentlich auch gar nicht so arg besondere Lust, das dann mir durchzulesen, ja. Also insofern gibt es da auch, ist da eben, ja, ist da auch ein Punkt. Aber man soll es trotzdem nicht in falschen Hals kriegen. Unterstützen, ergänzen, auch bei der Strategieentwicklung, ja, ist ganz wichtig und richtig. Und ich kann auch die Aufregung, dass einzelne Textpassagen sich von Politikern von der KI schreiben lassen, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen. Warum sollen die das nicht nützen? Das Angebot ist doch beknackt, ja. Solange ich das Gefühl habe, dass der Kerngedanke ihrer ist und die sich überlegt haben, was sie mir sagen wollen, ja, und wenn sie es dann ergänzen lassen, dann von mir ist.
Dann ist es ein Werkzeug. Das ist wie früher, Absolut. Dass man eine Schreibmaschine benutzt hat. Das war dann nicht weniger wert, als wenn jemand von Hand das auf Papier geschrieben hat, obwohl es natürlich schon schön anders ist. Und schneller geht und schöner ist. Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Und da kommen wir ja auch dem Punkt nahe. Also was du gerade beschrieben hast, ist ja auch zum Orchestrieren. Also denkst du, dass das Anforderungsprofil von Menschen, die in der Werbebranche oder im Marketing tätig sind, gerade steigt? Weil der Dirigent hat definitiv mehr Skills, mehr Wissen, mehr Gefühl für Musik als der einzelne Musiker, der vorher sich auf sein Instrument verlassen kann. Jetzt werden die Instrumente sozusagen ersetzt. Also es ist leichter, Texte zu generieren und so weiter. Aber du brauchst den Dirigenten. Und das ist aber eine deutlich höhere Anforderungen. Also der Dirigent muss viel mehr im Überblick haben. Siehst du, ist die Schlussfolgerung richtig? Das heißt, suchen wir eigentlich jetzt kompetentere Leute für die Branche?
Ja, das ist auch ehrlich gesagt meine Hoffnung. Ja, ich glaube, dass wir viele einfache Tätigkeiten automatisieren werden. Ja, und das ist auch gar nicht schade drum, weil das sind eh Themen, die keiner so richtig Lust hat zu machen. Ja, und dafür wird Raum frei für eben wertschöpfendere, kreativere, strategischere, konzeptionellere Arbeiten, ja. Und vielleicht ein Beispiel: Wir haben neulich uns angeschaut, wie der Job des Programmierers sich verändern wird, ja. Dann ist es eben nicht so, dass unter dem Stichwort Vibe Coding, ja, dass du einfach der KI mal sowas hinwirfst und dann codet die dir was. Du brauchst noch Programmierer, ja. Der allerdings programmiert, der muss nicht mehr den Code selber schreiben, der muss den Code, den dir die KI ausspuckt, beurteilen können, der muss das zusammensetzen können, der muss es verbinden können, der muss das Konzept haben. Also das heißt, wir haben einen Trend von der umsetzenden Tätigkeit zu einer konzeptionelleren, regisseurartigeren Tätigkeit und ich glaube, das ist gar nicht, das ist auch nichts Schlimmes, weil wir haben eh Mühe, genügend Leute herzukriegen. Ja? So.
Und was interessant ist, was du sagst, was ich auch von, jetzt bin ich selber kein Coder, aber ich höre, dass zum Beispiel Codes von KI immer zu viel ist, so wie Texte. Zum Beispiel E-Mails erkennst du daran, dass die von KI generiert sind, dass sie immer zu lang sind. Also es sind riesig lange E-Mails. Und ein wirklich guter Coder macht das elegant und kurz. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Mein Sohn studiert Musikproduktion und interviewt gerade erfolgreiche Producer. Und er hat bisher noch keinen gefunden, der KI stark einsetzt. Weil er sagt, bis ich der das genau erklärt habe, was ich da möchte an einem Effekt in der Produktion, habe ich das viel schneller selber gemacht, weil ich ganz genau weiß, wie das geht. Ja? Und nur Leute, die wirklich nicht wissen, wie Musikproduktion oder sowas funktioniert, die können die KI und sind dann begeistert, was da rauskommt. Aber die Top-Producer aktuell nutzen, das hat mich auch überrascht, weil ich habe gedacht, dass die vielleicht bestimmte nervige Sachen oder so auslagern oder irgendwelche, ja, irgendeinen Weg finden. Und das war das erste Überraschende aus diesen Interviews. Dass bisher hat er noch keinen gefunden, der systematisch KI benutzt im Musikbereich, wo man ja sagt, okay, das ist ja ein Bereich, der von KI auch sehr unter Druck ist. Also angefangen von der Menge der KI-Songs, die auf Spotify laufen und wo man sagt, da wird menschliche Kreativität simuliert. Ne? Die wurde trainiert dann von menschlicher Simulation. Also die größte auch Urheberrechtsverletzung der Welt, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Aber es ist interessant. Das heißt, was man ja daraus liest, ist, dass diese Funktion, und da können wir dann gleich auch drüber sprechen, wie ihr eigentlich KI und KI-Agenten in der Agenturarbeit seht. Aber nochmal kurz, wir sind ja ein Bildungspodcast und wollen immer Mehrwert erzeugen. Nochmal kurz eine kleine Schleife zurück, diesen Wert darzustellen von, also der Return on Imagination, den eine Agentur leistet. Wie würdest du das einem CFO erklären? Das ist, glaube ich, ein wertvolles, sowohl für Leute, die in Organisationen arbeiten, als auch vielleicht andere Agenturen, die jetzt zuhören. Wie erklärt man das denn? Also wie man diese Kreativität einem CFO relevant macht? Wie würdest du das machen?
Naja, das Kernthema ist, wir können heute sehr genau sagen, was wir einsetzen auf der einen Seite und was am Ende des Tages an Verkaufserfolg rauskommt auf der anderen Seite. Und das ist das, was den CFO am Ende interessieren muss. Ja, was ist der Einsatz und was ist der Return on Investment? Und das muss man den Leuten zeigen und muss auch zeigen, wie man die Systeme natürlich dafür strukturieren muss, weil das geht nicht von selber. Wie wir das dann ganz genau machen, weiß gar nicht, ob das so ganz das Thema des CFOs überhaupt sein muss. Ne?
Nee, genau. Aber das, also du würdest eben sagen, durch diese höhere Kreativität kriegst du mehr Return aus deinem Invest heraus, weil die Gedächtnisspuren, die wir aufbauen, die sind merkwürdiger, die haften besser. Deshalb jeder Mediakontakt erzeugt mehr Wirkung. Und das ist eigentlich so den Pitch, dass du hast es gerade so gesagt, formuliere das nur noch mal so auf den Punkt, dass man sagt, okay, du hast hier die Möglichkeit, viele andere Dinge kannst du ja gar nicht beeinflussen. Zum Beispiel die Größe des Budgets kannst du eventuell nicht beeinflussen. Aber im Verhältnis zu den Kreationskosten ist ja das Mediabudget sozusagen viel, viel größer. Deshalb lohnt es sich doch, diesen einen Faktor, den du stark kontrollierst, maximal zu entwickeln, damit dann jeder Kontakt, den du danach kaufst, einfach mehr Return bringt. So, das war jetzt mein Pitch aus dem Ärmel. Vielleicht hilft das einem oder anderen, der dazuhört.
Würde ich genau so sagen, das nächste Mal.
Super. Dann lass uns mal kurz über jetzt die Agenturmarke Serviceplan und grundsätzlich Agenturmarken sprechen, weil da ist ja eins beobachtbar. Große Agenturmarken werden hier reihenweise zum Schafott geführt. Das ist ja richtig, tut teilweise weh, wenn man so ein bisschen Werbegeschichte auch mag und weiß, was mit diesen Agenturmarken verbunden ist. Die werden zusammengelegt, umbenannt, aufgelöst. Welche Rolle hat aus deiner Sicht eine starke Agenturmarke noch heute?
Naja, eine starke Agenturmarke hat am Ende des Tages die gleiche Bedeutung wie eine Marke für Verbraucherinnen und Verbraucher. Am Ende des Tages muss sie etwas ausstrahlen, was sie besonders macht, braucht Kontinuität, muss ein Leuchtturm sein, finde ich, unter den vielen Angeboten und Möglichkeiten, die man als Kunde hat. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und da sehe ich eben, dass interessanterweise in unserer Branche, die ja eigentlich sich mit Markenführung eben beschäftigen, mit einer Leichtfertigkeit an Agenturmarken rangegangen wird, ja, die mir ein bisschen fremd ist. Ja, also wir sehen ja gerade einen ganz großen Agenturmerger, wo ganz viele Agenturmarken plötzlich verschwinden, ja, wo man sagt, naja, eine andere Option wäre natürlich gewesen, dass man diese Marken vielleicht ein Stück weit sanft modernisiert hätte, vorangebracht hätte, ja. Mhm. Aber da werden völlig unterschiedliche Angebote miteinander zusammengemixt und da wird ein Name genommen, der gerade am pragmatischsten ist. Das fühlt sich für mich zumindest nicht nach sehr guter Markenführung an.
Mhm. Auch Wertvernichtung, weil das sind ja alles mühsam aufgebaute Gedächtnisspuren da in den Köpfen und positive Vorurteile von Kunden. Und ja, und die sind dann plötzlich weg. Das ist ein Kelch, der einfach zerschlagen wird. Du hast auch mir mal selber erzählt im Vorgespräch, dass du mal den Chef von Saatchi gefragt hast, wofür steht eigentlich eure Marke? Und warst dann überrascht, dass du keine Antwort bekamst. Aber dann gebe ich dir jetzt mal die Gelegenheit zu sagen, wofür steht denn Serviceplan?
Naja, Serviceplan steht am Ende des Tages für Building Best Brands. Ja? Wir sagen, also wir wollen die größten und erfolgreichsten Marken mittlerweile international aufbauen. Das ist das, wofür wir stehen. Und wie wollen wir das machen? Wir wollen das machen durch die Kombination von Creative Media und Technology im Haus der Kommunikation. Das ist so ein bisschen der Pitch, ganz kurzer.
Das ist ein, Form, das hat Elevator-Pitch-Länge. Das ist super. Ja. Und das manifestiert sich dann in euren Veranstaltungen Best of Brands. Ne? Das speichert, ne? Das stärkt genau diese Gedächtnisspuren, sozusagen in einen Kreis aufgenommen zu werden, bei den Besten zu sein und die größte Markenkraft haben.
Die Geschichte mit Saatchi, weil du es gerade erwähnt hast, die ist schon sehr lange her. Ja, da musst du fairness halber sagen. Also
ohne die Kollegen heute.
Ja, genau. Also okay. Will ja keinem heute zu nahe treten. Aber das war tatsächlich ein lustiges Ding während meiner Diplomarbeit. Ich gemerkt habe, es ist ja lustig, dass der Geschäftsführer gar nicht darüber nachgedacht hat, was seine Marke eigentlich unterscheidet. Ja, und genau, das war sonst ein toller Mann und gar keine Frage und auch sehr fähig und heute bestimmt nicht mehr im Geschäft, aber fand ich irgendwie bemerkenswert.
Schön, schön. Der Satz von Markenkraft ist ja für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mhm. Für die bieten wir Wissen.
Ja,
gut. Denn wer nichts weiß, muss alles glauben. Wenn imaginär, du würdest heute Serviceplan an ein internationales Network verkaufen, was würde dann verloren gehen aus diesem Versprechen? Was würde da sich ändern?
Weißt du, ich glaube, dass die Kultur von Serviceplan ein Stück weit besonders ist, ja, dass auch der Ort Serviceplan uns allen was bedeutet, ja, und diese Kultur auch was Besonderes ist, wie gesagt, das Miteinander was Besonderes ist. Und mir täte es einfach im Herzen weh, wenn das von einem Agenturkonzern übernommen worden wäre, weil dann könnte das nicht so erhalten bleiben. Und deswegen ist mir das auch ein bisschen ein romantisches Anliegen, will ich fast sagen, ja, dass die Agentur ihre Unabhängigkeit behält und eben die Möglichkeit haben, diesen besonderen Ort auch weiter zu erhalten und zu schaffen. Ne?
Da kommst du ja zu dem Punkt vom Anfang zurück, dass Marke auch also ein mentales Modell ist und die Kultur, das manifestiert sich am Schluss in Kultur, also in den 1000 kleinen Entscheidungen, die Menschen täglich fällen. Und wenn man da die Struktur ändert, in der das passiert, dann verändert sich die Kultur, das mentale Modell ändert sich und dann kriegt man auch nicht mehr das gleiche Ergebnis. Und das kann man ja oft beobachten, wenn Dinge gekauft werden und auf dem Papier sieht das alles super aus und dann nach wenigen Jahren ist der Umsatz noch ein Drittel von dem, was es war und die besten Leute sind weg, es gibt wieder Neugründungen etc. Ja, also die Logik macht ja viel Sinn. Dann lass uns jetzt nochmal zu dem heißesten Thema, was wahrscheinlich aktuell die Agenturbranche so beschäftigt und wo wir schon tausendmal jetzt dran vorbeigeschlittert sind, KI und die Zukunft der Agenturen. Erzähl mal deinen Blick darauf, weil ich bin auch selber sozusagen mit euren Agenten schon in Kontakt gekommen, habe mich von Serviceplan KI-Agenten, habe eine Analyse bekommen, habe eine Strategie bekommen, habe einfach nur mal zum Ausprobieren. Mhm. Was hat euch motiviert, das zu tun und wie seht ihr die Rolle von KI jetzt für die Agenturen?
Also erstmal freue ich mich natürlich, dass du Hanna schon mal,
Hanna,
schon
genau,
mal
erlebt hab.
Angefordert hast. Mhm. Nun gut, so ein bisschen wie damals mit der Digitalisierung oder Internetisierung der Welt, wenn man ehrlich ist, ja, ist es offensichtlich, dass KI etwas Großes mit uns macht, ja. Und ich habe immer versucht, und das war, glaube ich, ein Stück weit auch ein Erfolgsrezept, diese Veränderungen zu umarmen und als eine Chance zu sehen und nicht nur als eine Bedrohung und Gefahr. Ich bin nicht naiv und mache mich schon nicht sorgenfrei, was KI angeht, aber ich glaube, als in meiner Rolle bei Serviceplan muss ich in erster Linie mal schauen, was können wir da damit machen, wie können wir das nützen und so weiter. Zweiter Punkt ist, ich war jetzt KI, die Veränderungen bei KI sind so wahnsinnig schnell und so umfassend, weil, wie gesagt, das ist eben nicht nur eine Veränderung an einer Stelle, sondern das verändert uns als Unternehmen oder als Unternehmensgruppe an allen Stellen praktisch, ja, dass man sich klar sein muss, also die Kombination von Geschwindigkeit und Komplexität der Veränderung führt dazu, dass das alles nicht ganz absehbar ist, wo es hingeht. Wir kennen eine Richtung, ich sage immer Skifahren in der Lawine, so fühlt es sich manchmal an, also du bist mit hoher Geschwindigkeit und musst versuchen, irgendwie drauf zu bleiben, ja. Aber man muss sich ein bisschen losmachen vom Gedanken, dass das ein total kontrollierter Prozess ist, wo ich jetzt eins nach dem anderen mache, sondern da gibt es verschiedene Sachen, ja. Was wir gemacht haben, ist, also unser Ansatz, was KI angeht, ist am Ende des Tages, dass wir sagen, wir nehmen unseren heutigen Arbeitsprozess und den Glauben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und bauen daraus ein House of AI, haben wir es genannt, ja. Und das besteht im Wesentlichen aus einem Fundament, das nennen wir Global Data Platform, das ist ein Datenfundament, wo wir die Daten unserer Kunden reinspielen, wo wir Marktdaten reinspielen, weil KI funktioniert nur dann, ist nur dann schlau, wenn du eben Daten als Basis hast. Dann hast du drei große...
Und das sind andere Daten, als in den LLMs drin sind. Das ist also sozusagen...
Genau, das sind ja proprietäre Daten.
Ja.
Das sind proprietäre Daten und Daten, die eben sehr stark aufs Marketing oder Markenführung am Ende des Tages eben ausgerichtet sind. Ja. LLMs sind ja meistens wie so Breitbandantibiotika. Also das heißt, die haben von vielen Dingen Ahnung. Ja. Wird auch mal besser, ja, aber dann eben nicht vom konkreten Thema. Dann haben wir drei unterschiedliche Suiten. Das eine ist, wie können wir Menschen besser verstehen? Die Insight Suite, dann gibt es eine Creative Suite. Wie entwickeln wir jetzt auf der Basis des besseren Verständnisses und der Endkonsumentinnen oder Endkonsumenten dann kreative Executions? Wie skalieren wir die hoch? Und dann die dritte Suite ist, wie spielen wir das aus? In welchen Budgets und so weiter? Es ist gar nicht so fremd von dem Prozess, wie gesagt, den wir heute machen. Es unterstützt ihn aber eben mit diesen modernen Tools. Und ich glaube, das ist ein besseres Vorgehen, als zu sagen, wir bauen einen ganz neuen Prozess, weil dann musst du das Flugzeug während dem Bauen völlig umbauen und das führt schnell zu einem Absturz. Und dann haben wir ein agentisches Dach drüber, wo wir sagen, jetzt haben wir Agenten, die uns eben durch diese ganzen einzelnen Schritte eben durchführen und die man dann eben auch für Einzelaufgaben eben beauftragen kann. Das ist so ein bisschen das Konzept, das wir verfolgen.
Da packen wir einen Link in die Shownotes, das müssen Leute auch mal erleben. Ja. Mhm. Aber das klingt so ein bisschen so, als bräuchte man in Zukunft gar keine Agentur mehr, sondern nur noch ein paar Tokens.
Nee, das glaube ich eben gar nicht. Also es wird immer Leute geben, die alles selber machen können und wollen. Und natürlich haben wir mit KI die Möglichkeit, die Dinge, also mehr Tools den Leuten zur Verfügung zu stellen.
Was kostet so ein Tool? Also was kostet die Nutzung?
Das ist total unterschiedlich. Das hängt jetzt davon ab, wirklich in welcher Suite du dich befindest. Aber viele von den Suiten sind auch nicht so ganz einfach zugänglich. Also du kannst nicht einfach jetzt reingehen als User und sagen, ich lass mir jetzt mal Marketing-Mix-Modeling machen, weil das könntest du nicht als User. Ja, da brauchst du schon jemanden, der dir hilft, ja, von Agenturseite. Also ganz so einfach ist es nicht. Aber da gibt es andere Dinge wie die Agenten, die man eben ausprobieren, nützen kann und die man dann eben tokenmäßig bezahlt. Ja? Und genau. Ich glaube aber, wie gesagt, dass das beraterische Interface, zum Beispiel einen Mensch zu haben, der mich an die Hand nimmt, der mit mir bespricht, was wir wollen, ja, das dann auch umsetzt, der dann die KI einsetzt, dass das nach wie vor da sein wird. Ich glaube, dass wir eben auch im kreativen Prozess, wir werden zwar mehr Kreation produzieren können mit den gleichen Teams heute, aber du wirst immer noch ein Team brauchen, das sich überlegt, was will ich jetzt eigentlich von der KI, wie soll das aussehen, was soll das werden, ja, was für eine Musik soll das werden, was für ein Bild soll das werden, was für ein Film soll das werden, entspricht es dem, was ich mir vorgestellt habe oder nicht?
Also es passt zu dem Bild, was du vorhin erzählt hast, also diese Moderationsfunktion, also diese Klarheit herstellen, weil du sonst eben, wenn du Chaos beschleunigst mit KI, hast du schneller Chaos, größeres Chaos. Und diese Klarheit ist sozusagen das, was du als den originär menschlichen Teil siehst, der auch in absehbarer Zeit nicht weggehen wird. Ne? Wir wissen nicht, was kommt, aber aktuell scheint es nicht zu klappen. Mein Lieblingsbeispiel ist da die Starbucks-Kampagne in Südkorea. Hast du das mitbekommen, was da passiert ist? Mit dem Tank Day. Ja, also wo für die Hörer, da wurde Starbucks Südkorea hat mit KI eine Kampagne entwickelt für die Einführung von einem Coffee-Tumbler, und kam dann auf den Gedanken, das Ganze intern erstmal Tank Day zu nennen und am 18.05. zu launchen. Und dann haben sie das auch alles gemacht mit, also with a twack on your desk oder sowas, also mit dem sozusagen mit dem Knall auf den Tisch. So, und dann innerhalb von Stunden kamen Videos auf YouTube, wo diese Tumblr zerschlagen wurden von wütenden Südkoreanern und eine Woche später musste der CEO zurücktreten. Was war passiert? Die KI hat den kulturellen Kontext nicht so 100% bewerten können, dass der 18.05. sowas ähnliches wie das Tiananmen-Massaker in China war für Südkorea, wo die Demokratiebewegung von Panzern und Soldaten niedergeschlagen wurde. Und da war die Bedeutung von Tank Day plötzlich eine ganz andere. So, und das ist fand ich ein sehr schönes Beispiel, wie, und das haben aber ganz viele Leute auch abgesegnet, ne? Einfach abgezeichnet, ja, klar, klingt super, alles klar. Weil LLMs produzieren halt Zeugs, was gut klingt. Muss man einfach sagen. Im ersten Moment denkst du, richtig clever.
Naja, und die Gefahr der LLMs und dieser, wie gesagt, wie ich sehe, Unterstützung, die uns mächtiger macht, ist, dass wir unser Gehirn gerne abgeben, ja. Also, und das darf eben nicht passieren. Wie gesagt, du kannst einen strategischen Vorschlag schon mit KI zusammen erarbeiten und unterstützen lassen. Wenn du aber aufhörst, darüber nachzudenken, was passiert da jetzt eigentlich, was will ich eigentlich, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, ja, dann wird es eben gefährlich. Und die Verlockung ist natürlich manchmal da, wenn man sagt, wenn die das eh schon schreibt, dann kann ich das einfach jetzt so weitertragen. Ja? Das darf uns eben nicht passieren.
Oh, da hast du mir aber die perfekte Brücke gebaut zu unserem letzten Thema, nämlich das Gehirn stimulieren. Mhm. Und etwas, was das Gehirn besonders stark stimuliert und auch Urteilskraft oder zumindest Imagination und auch Gefühl trainiert, ist Kunst. Und ihr seid, dein Vater und auch du, ihr seid große Kunstsammler. Ich habe eure Sammlung im House of Communication mit großer Bewunderung das erste Mal. Ich bin da durchgelaufen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist hier ein Firmengebäude und das ist eigentlich ein Museum. Und ihr bietet auch Führungen dort an. Ihr habt da Werke von Francis Bacon bis Jonathan Mese. Wie siehst du sozusagen diese Verbindung oder was inspiriert dich sozusagen? Wo siehst du die Verbindung von Werbung und Kunst und wo glaubst du auch, endet das? Also wo eben Werbung eventuell keine Kunst sind?
Also Werbung und Kunst sind, ich sag mal, sind zwei Galaxien, ja, die schon getrennt sind. Ja. Die Kunst ist am Schluss, wie soll ich sagen, zweckfrei. Ja. Also sie will, die Kunst muss nichts erreichen, ja. Das stimmt nicht ganz immer, ja. Also gibt auch sowas wie einen Kunstmarkt, Point Taken, aber im Wesentlichen ist die Kunst eigentlich zweckfrei. Die Kunst will Emotionen erzeugen, will was weiß ich, aber sie hat keinen wirtschaftlichen Zweck an sich. Ja. Werbung ist am Ende des Tages natürlich ein Instrument, ja, und versucht ein Ziel zu erreichen, ja. Und das ist der große Unterschied aus meiner Sicht. Jetzt gibt es eine Brücke zwischen beiden und die heißt menschliche Kreativität. Ja. Und die Kreativität ist das, was hinter beiden liegt, ja, und eben auch die große Gemeinsamkeit zwischen der Kunst und der Werbung. Und weil sie eben hinter beiden Galaxien liegt, gibt es auch viele, die von der einen Welt in die andere Welt und von der anderen Welt in die eine Welt gewandert sind. Also es gibt viele Künstler, die Werbung gemacht haben, ja, und umgekehrt Werber, die dann in die Kunst gegangen sind, ja, und deswegen finde ich, hat die Kunst bei uns immer aus der Kommunikation auch einen besonderen Platz und macht das auch Sinn, sie da zu haben, ja, nicht weil wir sie als Werbung sehen, sondern weil ich eben glaube, dass diese Galaxie eben zu uns passt und nahe bei uns dran sein soll und eben über die Brücke der Kreativität, wie ich gerade gesagt habe, eben zusammengehört.
Hm. Ich kann ja mal so meine Gedanken spiegeln, wo ich die Dinge gesehen habe, was es in mir ausgelöst hat. Das eine, was ich gesehen habe, ist auch, sie ist zwar zweckfrei in der endgültigen Aussage, aber wo sie nicht zweckfrei ist, sie will, dass du sie anguckst. Ja, da haben wir eine Verbindung mit der Werbung. Werbung, die nicht angeschaut wird, hat schon mal ein Problem. Mhm. Und wie du sagst, starke Emotionen auslösen. Und die sind nicht zielgerichtet, das ist, glaube ich, der Unterschied. Die sollen nicht mit einem konkreten Nutzen, mit einer Nutzenerwartung verbunden werden. Aber Emotionen wollen auch beide auslösen. Da, glaube ich, also für mich kann man da viel von der Kunst lernen. Und dieses letzte Quäntchen, da glaube ich, ist eine Verbindung auch, dieses letzte Quäntchen von der Magie von Marken lässt sich auch nicht einfach in Formeln packen. Mhm. Ja, es ist also dieser Kompositionsgefühl. Und da sind wir wieder beim Anfangsthema. Deshalb lohnt es sich auch, über längeren Zeitraum sich Marken zu widmen, und eventuell sind dann Inhaber, wenn sie es dann verstehen und so, die optimalen Marken auf zwei Beinen und Markenbotschafter und auch die Intuition der Marke. Ja. Und wie ich in der Anmoderation gesagt habe, also nirgendwo ist ja der Markeneffekt stärker als in der Kunst, ne? Du gleiches Zeugs und machst du Gerhard Richter drunter und plötzlich Millionen Pferde, hast du diesen ganzen Bedeutungsraum dabei und genau das gleiche Material von mir bepinselt. Tja.
Wird nichts.
Nee, leider nicht. Leider nicht. Ne? Ja, schön. Dann sind wir eigentlich, haben einen guten Bogen gemacht. Und jetzt nochmal Richtung Bildungspodcast. Takeaways. Also wenn wir alles zusammennehmen, ne, Partnerschaft, so die Renaissance auch des Marketings, der Bedeutung von Marketing, die Rolle von KI in der weiteren Entwicklung, Kunst. Aber wenn du den Hörern da draußen etwas mitgeben würdest, die für Marken verantwortlich sind oder an der Führung von Marken beteiligt sind, die eine Sache, die sie vielleicht morgen anders machen sollten. Und das zweite ist, die eine Sache, die sie morgen aufhören sollten zu tun. Oder ich würde die erste Frage umformulieren. Was sollten sie morgen stärker machen? Also etwas, was sie heute schon tun. Was sollten sie stärker machen, öfter machen? Und das zweite ist, was sollten sie aufhören zu machen?
Also ich glaube, was wir stärker alle machen müssen, ist, wie gesagt, erkennen, dass die Bedeutung des Marketing und das wirklich ernst nehmen. Ja, das hat jetzt viele Unterpunkte. Ja, aber ich glaube, das ist eine der Kernherausforderungen. Dazu kommt, das muss ich doch, jetzt werde ich wieder länger, das will ich nicht, aber das ist der zweite Teil. Und der zweite Teil ist eben, KI als eine Chance der Markenführung zu begreifen, als ein verstärkendes, uns mächtiger machendes Element, was uns nicht ersetzt, sondern eben ergänzt. Ja, das ist so, das ist das eine Ding. Das zweite Ding, was wir aufhören sollten, ist, Markenführung alle 2-3 Jahre zu ändern. Keine klaren Bilder mehr draußen zu abzugeben, auf eine reine Technisierung der Markenführung zu uns zu verlassen, das sollten wir wahrscheinlich aufhören, ja. Und genau.
Das waren schon mal 2 starke Punkte. Also das eine ist stärker den Wert betonen der eigenen Arbeit, dass das gute Produkt allein nicht ausreicht. Marketing ist der Prozess von der marktorientierten Unternehmensführung, was am Schluss Wert in den Köpfen erzeugt. Also da nicht müde werden, also mehr noch trommeln dafür. Mhm. Und das zweite ist mehr Geduld, die ruhige Hand am Steuer. Ja? Mhm. So,
die aber nicht verwechseln mit Schläfrigkeit. Ne? Also man kann eine ruhige Hand am Steuer haben und trotzdem dauernd sehr viel vorantreiben.
Da hat Les Binet oder Orlando Wood, ich will es jetzt nicht falsch zuordnen, in Cannes was sehr Schlaues gesagt. Und zwar dieses Spannungsfeld zwischen Konsistenz und Kohärenz. Mhm. Weil bei Konsistenz die Kreativen immer sagen, oh, langweilig, wir müssen doch immer wieder neu sein. Ja, nee. Es geht um Kohärenz und er hat das anhand von einer Kaffeetasse. Er hat gesagt, wir können jetzt diese Kaffeetasse immer aus dem gleichen Winkel, immer mit dem gleichen Licht fotografieren und diese Bilder in die Welt tragen. Oder wir nehmen die gleiche Kaffeetasse und einmal von unten, von oben, einmal mit Zoom, mit Makro in den Schaum des Kaffees hinein. Und jedes Mal habe ich ein anderes Bild, aber ich habe einen kohärenten Eindruck von dem, worum es hier eigentlich geht. Also diese verbindende Element. Und das ist, so habe ich dich gerade verstanden, das, was du meinst, ohne schläfrig zu werden. Ja, wir zeigen jetzt wieder die Tasse und damit kommen wir durch. Mhm. Super, dann kommen wir zum Markencode von Markenkraft, nämlich die Bildschirmschoner-Frage. Wenn du allen morgens, Bildschirm war früher dann der Computer, heute ist es ja eher das Handy, ne? Erst checken, dann recken. Also was ist der Satz, den die Leute vielleicht die nächsten 3 Monate, die für Marken verantwortlich sind, von dir als Impuls auf ihr Smartphone oder ihren Laptop oder ihren Bildschirm morgens bekommen sollen?
Nicht gesagt, willkommen in der coolsten Branche der Welt. Ich finde das Marketing und dazu gehören auch wir als Agenturen. Ganz ehrlich, die tollste Beschäftigung, die du haben kannst. Du arbeitest mit dem schönsten Produkt, nämlich dem Auftreten eines Produktes in der Öffentlichkeit. Du hast dauernd neue Themen, Herausforderungen, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und du arbeitest mit tollen, jungen Menschen, die divers aufgestellt sind, zusammen auf Augenhöhe. Ich finde ehrlich gesagt, das ist die coolste Branche der Welt. Sollten wir immer wieder uns vergegenwärtigen und uns nicht dauernd in irgendwelche Trübsal abtauchen.
Das ist ein schöner Satz. Willkommen in der coolsten Branche der Welt. Vielen Dank, Florian.
Danke dir.
Also was ich mitnehme, ist, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass eine der erfolgreichsten Agenturen Europas, dass da nicht Kampagnen an der Wand hängen, sondern Kunst. Ja, weil Markenführung am Ende doch mehr ist als Zahlen, Daten, Algorithmen und auch von menschlicher Energie und von diesem Stück Magie, was zwischen Menschen auch entsteht, gespeist wird. Vielen, vielen Dank für dieses ja sehr anregende Gespräch. Dankeschön.
Danke dir, Olaf. Gell? Ciao.
Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlt Markenkraft euren Freunden, euren Bekannten, euren Kollegen und hinterlasst eine Bewertung. Es hilft enorm, dass andere diesen Podcast auch entdecken. Share the love for brands. Macht's gut für euch selber und die Menschen in eurem Leben.